Es gab neulich bei uns im Institut mal Kuchen, da hatte jemand Geburtstag. Und dieser Kuchen, der sah auch super aus, aber ich hatte erst noch ein bisschen was im Labor zu erledigen. Also habe ich mir dann von dem Kuchenstück genommen und das für später beiseite gestellt. Als ich dann aber später aus dem Labor zurückkam, musste ich feststellen, mein Kuchen, der war weg. Und neben dem leeren Kuchenteller habe ich dann die Tatwaffe entdeckt, eine Kuchengabel.
Synapsis. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter in Sachen Science Slam zum Hören. Die zweite Folge der 8. Staffel ist jetzt dran. Ich bin Melanie Stinn aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Und wie immer hat die Wissenschaftlerin, die wir gleich kennenlernen, 10 Minuten lang Zeit, uns ihr Thema vorzustellen. Und dabei soll sie richtig gut erklären und schön unterhaltsam sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr heute gut unterhalten werdet, denn das Thema, um das es heute geht, das interessiert bestimmt nicht nur Fans von True Crime und Krimis. Wir haben heute eine echte Spurensucherin zu Gast, die uns Einblicke gibt in ihre Arbeit in der Kölner Rechtsmedizin.
Heute im Ring.
Annika Gosch, forensische Molekularbiologin aus Köln. Hallo Annika, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Melanie, schön, dass ich da sein darf.
Als forensische Molekularbiologin, da hast du es wahrscheinlich regelmäßig zu tun mit sämtlichen Körperflüssigkeiten oder Bestandteilen, die du dann untersuchen musst, oder?
Ja, das ist schon mal richtig, wie du das gesagt hast, Körperflüssigkeiten. Die meisten fragen nämlich tatsächlich, ob ich es regelmäßig mit Leichen zu tun habe. Und das fällt dann gar nicht so sehr in mein Aufgabengebiet. Das sind nämlich die Ärzte bei uns im Haus, also die Rechtsmediziner selber, die das machen. Mhm. Und wir in der forensischen Molekularbiologie, wir haben es tatsächlich nur noch mit den Minimalspuren, also dann wirklich Körperflüssigkeiten oder nicht mal mehr einer Körperflüssigkeit eindeutig zuordnenbaren Zellen von Tatorten zu tun.
Mhm. Ich wette, damit bist du auf jeder Party eine der begehrtesten Gesprächspartnerinnen. Was sind denn so die beliebtesten Fragen zu deinem Job?
Puh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es ist schon richtig, dass Rechtsmedizin, Forensik, das klingt schon irgendwie immer spannend und dann fragen die Leute, wie das so genau ist. Die meisten kommen dann so, ja, ist das denn jetzt wirklich genauso wie in Serie, Krimi, was auch immer, XY? Kann ich mir das so vorstellen? Dann freue ich mich aber eigentlich immer, weil die Leute dann schon so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es wohl in der Realität nicht ganz so ist, wie das in Film und Fernsehen dargestellt wird. Und dann freue ich mich, wenn ich da den ein oder anderen Mythos aufklären kann.
Das heißt, du musst schon manchmal so ein bisschen stöhnen, wenn du irgendwie ein Krimi dir anschaust oder siehst.
Ja, was. Ich habe mir das mit der Zeit so ein bisschen abgewöhnt, mir Krimis anzugucken, tatsächlich.
Okay, tatsächlich,
also,
ja.
Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es wenige Ärzte gibt, die Arztserien gucken und genauso ist das bei uns auch, dass man vielleicht so eine Krimi dann doch nicht mehr ganz so verfolgen kann, wie man das kann, wenn man da nicht im Feld aktiv ist.
Und du hast ja schon gesagt, also du kriegst sozusagen Minimalspuren, wenn man so möchte, dann irgendwie als Sample oder als Proben irgendwie angeliefert. Ist man denn da trotzdem noch involviert in dem Fall? Also weiß man so ungefähr, was man da untersucht, in welchem Zusammenhang, was das Verbrechen war, um das es geht zum Beispiel?
Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Fälle, da wissen wir sehr, sehr wenig. Da bekommen wir dann wirklich nur die Probe. Die ist dann beschriftet mit Abrieb 1 bis Abrieb X. Und wir haben nur den Auftrag festzustellen, findet sich an diesen Abriebtupfern DNA und stimmt das überein mit Vergleichsperson XY. Mhm. Dann wissen wir relativ wenig. Das ist eigentlich auch optimal, weil wir dann überhaupt nicht in irgendeiner Form gebiased werden können.
Ja.
Und unser Ziel ist es ja, objektiv die Antwort auf diese Frage zu finden und uns da gar nicht beeinflussen zu lassen. Es gibt aber auch Fragestellungen, wo wir mehr Hintergrundinformationen bekommen, weil wir das zum Beispiel auch bekommen müssen, weil wir Asservate bekommen und dann ja auch irgendwie Hintergrundinformationen haben müssen, um rauszufinden, von welcher Stelle von dem Asservat wir denn da jetzt am besten die Proben nehmen.
Ein Asservat ist...
Das wäre dann zum Beispiel ein Kleidungsstück im Rahmen von einem Sexualdelikt, eine Unterhose oder sowas. Und da würden wir dann natürlich gucken, an welcher Stelle dieser Unterhose suchen wir, nach welcher Art von Spur.
Ja, verstehe. Forschungsarbeit ist ja häufig wie Detektivarbeit. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen unabhängig davon, in welchem Fachgebiet man forscht. Man will immer irgendwie was rausfinden. In deinem Fall ist das ja sozusagen, ja, nicht nur im übertragenen Sinne so, sondern tatsächlich so. War das schon immer so? Also war dieses Spurensuchen und Sachen rausfinden was dich auch schon immer total angetrieben hat?
Ja, das ist tatsächlich das, was mich an dieser Art der Forschung so begeistert, dass wir eben sehr, sehr anwendungsbezogen arbeiten. Wir sind ja selbst in der Fallarbeit tätig. Wir wissen also, was die Methoden in der Fallarbeit schon können. Und wir kriegen mit, an welchen Stellen wir mit den Methoden, die wir aktuell haben, nicht weiterkommen. Und daraus entwickeln sich dann unsere Forschungsfragen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, gerade wenn man diese Forschung dann so weit bringen kann, dass man das dann irgendwann auch in der Fallarbeit richtig einsetzen kann.
Mhm. Du forschst ja zur RNA. Die ist ja nicht ganz so prominent wie die DNA. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was genau ist denn die RNA? Viele wissen das wahrscheinlich gar nicht.
Genau, also die DNA ist das Molekül, welches ja den Grundbauplan für unser Erbgut darstellt. Also das enthält die Informationen darüber, wie unsere Zellbestandteile aufgebaut werden sollen. Mhm. Aber die DNA, die ist in allen unseren Körperzellen identisch. Und deswegen gibt es die RNA als so eine Art Übermittler, die festlegt, welche Teile des Bauplans jetzt in welchen Zellen gerade aktiv abgelesen werden sollen, also welche Zellbestandteile eine Zelle bilden soll. Das heißt also, die RNA ist so ein bisschen dafür verantwortlich, dass sich Zellen oder Körperflüssigkeiten oder Organe in unserem Körper überhaupt voneinander unterscheiden können. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir uns in der Fallarbeit oder eben in der forensischen Molekularbiologie zunutze machen wollen. Weil wir nämlich wissen, dass sich Zelltypen und Zellen in verschiedenen Zuständen anhand ihrer RNA unterscheiden.
Mehr dazu, bevor wir jetzt viel zu viel vorwegnehmen, würde ich sagen, hören wir in deinem Slam und steigen damit jetzt einfach mal ein.
Ring frei.
Für Annika Gosch mit ihrem Vortrag Besser als Tatort. RNA-Spuren als molekulare Zeitzeugen.
Kennt ihr das, wenn ihr neue Leute kennenlernt und dann erzählt ihr, was ihr eigentlich beruflich macht? Und sofort hat jeder irgendwie ein Bild im Kopf, wie euer Arbeitsalltag aussieht. Aber keins davon ist so richtig zutreffend. Ich selbst arbeite als forensische Molekularbiologin in der Kölner Rechtsmedizin und da Krimis in der Medienlandschaft weit verbreitet und sehr beliebt sind, geht mir das ehrlich gesagt häufiger so. Viele denken dann irgendwie an Professor Börner aus dem Tatort oder an Abby aus Navy CIS. Andere sehen mich mit Deerstalker, Hut und Lupe, so à la Sherlock Holmes, vor ihrem geistigen Auge. Aber auch wenn keines dieser Bilder unseren Arbeitsalltag so richtig akkurat widerspiegelt, möchte ich euch heute gerne zeigen, dass unsere Arbeit mindestens genauso spannend ist und wir uns in der Forschung sogar mit Methoden beschäftigen, die noch weitaus spannender sind als das, was sich Drehbuchautoren so ausdenken könnten. Ja, verdeutlichen möchte ich das gerne anhand eines kleinen Fallbeispiels. Aber die True-Crime-Fans unter euch, die muss ich jetzt leider enttäuschen. Das Fallbeispiel, das ist nämlich ausgedacht. Aber keine Sorge, die Wissenschaft dahinter, die ist natürlich echt. Also, es gab neulich bei uns im Institut mal Kuchen, da hatte jemand Geburtstag. Und dieser Kuchen, der sah auch super aus, aber ich hatte erst noch ein bisschen was im Labor zu erledigen. Also habe ich mir dann von dem Kuchenstück genommen und das für später beiseite gestellt. Als ich dann aber später aus dem Labor zurückkam, musste ich feststellen, mein Kuchen, der war weg. Und neben dem leeren Kuchenteller habe ich dann die Tatwaffe entdeckt. Eine Kuchengabel. Ich habe dann natürlich erstmal meine Kollegen gefragt, aber von denen wollte keiner irgendwas gesehen oder gehört haben. Und als forensische Molekularbiologin verlasse ich mich natürlich sowieso lieber auf die biologische Evidenz. Ich habe also erstmal die Tatwaffe sichergestellt und die mit dem bloßen Auge nicht einmal sichtbaren Spuren, also an der Gabel anhaftende Zellen, gesichert und daraus ein DNA-Profil erstellt. Dann habe ich mir Vergleichs-DNA-Profile von meinen Kollegen geben lassen und festgestellt, das DNA-Profil an der Kuchengabel stimmt vollständig überein mit dem DNA-Profil von meiner Kollegin Sabine Uspekt. Und an dieser Stelle haben euch Film und Fernsehen auch nicht angelogen, denn das DNA-Profil, das ist so einzigartig, dass ich mir aufgrund dieser Übereinstimmung sehr, sehr sicher sein kann, dass die DNA an der Kuchengabel von Sabine und von niemandem sonst stammt. Ich denke mir also, okay, gut möglich, dass es Sabine war, die sich an meinem Kuchen zu schaffen gemacht hat. Aber ich weiß auch, dass Sabine regelmäßig in der Mitarbeiterküche, aus der ich diese Kuchengabel genommen hatte, ihr Essen zu sich nimmt. Sie könnte also auch in ganz verschiedenen Situationen, zum Beispiel beim Spülen der Gabel oder als sie irgendwas aus der Besteckschublade geholt hat, ihre DNA an die Gabel übertragen haben. Die DNA von Sabine alleine an der Gabel reicht also noch nicht aus, dass ich mir jetzt sicher sein kann, dass Sabine tatsächlich die Täterin ist. Und ich brauche jetzt noch irgendeine Methode, um festzustellen, wie Sabines DNA an die Gabel gekommen sein könnte. Und da kommt jetzt eine Analysemethode ins Spiel, die wir uns in der forensischen Molekularbiologie auch erst seit wenigen Jahren erschlossen haben. Neben der DNA kann ich nämlich einen zweiten, sehr ähnlichen Molekültypen untersuchen, die RNA. Und die RNA ist dasjenige Molekül, welches dafür sorgt, dass sich Zellen in unseren verschiedenen Körperflüssigkeiten und Organen voneinander unterscheiden und unterschiedliche Funktionen wahrnehmen können. Die DNA, die ist nämlich in all unseren Körperzellen ganz exakt identisch. Und die DNA kann man sich vorstellen als eine Art Bauplan, der alle Informationen darüber enthält, wie verschiedene Zellbestandteile aufgebaut werden müssen. Es braucht aber nicht jede Zelle alle Zellbestandteile. Und die RNA ist dasjenige Molekül, welches von diesem Bauplan immer genau die Teile abliest, die die jeweilige Zelle gerade benötigt. Wenn wir uns jetzt also angucken, welche RNA-Moleküle sich in einer Zelle befinden, dann wissen wir, welche Zellbestandteile diese Zelle gerade ausbildet. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass eine Zelle in unserer Wangenschleimhaut ganz andere Funktionen erfüllen muss als andere Zellen, wie zum Beispiel Blut- oder Hautzellen. Und dementsprechend braucht sie auch ganz andere Zellbestandteile. Und so gibt es tatsächlich einige RNA-Moleküle, die man ausschließlich in bestimmten Zelltypen findet. Wenn wir uns also neben der DNA auch die RNA angucken, dann wissen wir nicht nur, von wem so eine Spur stammt, sondern wir wissen auch noch, welche Zelltypen darin enthalten sind. Genau das habe ich also im Fall von meiner Kuchengabel-Tatwaffe gemacht und ich habe noch eine Analyse der RNA angeschlossen und festgestellt, dass ich RNA-Moleküle nachweisen kann, die spezifisch für Speichel sind. Ich bin mir jetzt also schon ziemlich sicher, dass Sabine mit dieser Gabel irgendwas gegessen haben muss und ich stelle Sabine zur Rede. Sabine aber sagt, sie habe mit eben dieser Gabel ihr Spiegelei zum Frühstück gegessen. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich jetzt noch irgendetwas dazu sagen kann, wann die Spur von Sabine an der Kuchengabel entstanden ist. Anhand der DNA kann ich das sicher nicht, denn wir haben ja schon festgestellt, dass die immer und überall gleich ist. Aber wie sieht das mit der RNA aus? Und genau an der Stelle setzt mein Promotionsprojekt an, denn ich beschäftige mich damit, weitere Möglichkeiten zu erforschen, wie wir diese RNA nutzen können, um mehr über die Entstehung einer Tatortspur aussagen zu können. Ich untersuche dabei ganz gezielt die Fragestellung, ob wir in dem Muster von in einer Zelle enthaltenen RNA-Molekülen Informationen zum Tageszeitpunkt der Spurenentstehung finden können. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verrückt, wenn man das so hört, aber tatsächlich wissen wir aus der biologischen und auch aus der medizinischen Forschung, dass es in unseren Zellen durchaus RNA-Moleküle gibt, die in ihrer Menge mit der Tageszeit schwanken, von denen wir also am frühen Morgen mehr oder weniger Moleküle in unseren Zellen haben als am späten Abend oder in der Nacht. Und diese RNA-Moleküle sind verantwortlich für unsere sogenannte innere Uhr. Also die sorgen dafür, dass verschiedene unserer Körperfunktionen abhängig von der Tageszeit ein bisschen unterschiedlich aktiv sind. Wir haben also zum Beispiel am Abend eine höhere Körpertemperatur als am Morgen oder wir können uns am Vormittag besser konzentrieren als in der Nacht. Um jetzt aber dieses, ja, erstmal so interessante biologische Wissen tatsächlich konkret in eine in der forensischen Fallarbeit anwendbare Methode umwandeln zu können, müssen wir sehr, sehr viel Arbeit investieren. Also in einem ersten Schritt mussten wir herausfinden, welche RNA-Moleküle sind jetzt eigentlich am besten für die Bestimmung des Tageszeitpunkts geeignet. Und dazu müssen wir wissen, welche RNA-Moleküle bei einem ganz gesunden, ganz durchschnittlichen Menschen am stärksten mit der Tageszeit schwanken. Und weil es in unterschiedlichen Geweben auch noch unterschiedliche Funktionen sind, die abhängig von der Tageszeit aktiv sein können, müssen wir da sehr, sehr kleinschrittig vorgehen und wir haben uns zunächst mal auf eine Körperflüssigkeit konzentriert, nämlich auf Blut. Wir haben da von ganz vielen freiwilligen Probanden Blutproben zu verschiedenen Tageszeitpunkten bekommen und wir haben dann eine sogenannte Gesamttranskriptomsequenzierung durchgeführt. Das ist eine sehr, sehr fancy Methode, mit der wir uns ein Bild von allen RNA-Molekülen im Blut dieser Probanden machen können. Insgesamt sind das über 20.000 verschiedene RNA-Moleküle. Und für jedes dieser RNA-Moleküle haben wir dann ganz genau geguckt, wie sich die Menge des Moleküls im Blut der Probanden über den Tag hinweg verhält. Wir haben dann so ein bisschen kompliziertere informatische und statistische Methoden benötigt und haben dann gesehen, dass es sehr viele RNA-Moleküle gab, die gar keinen Zusammenhang mit der Tageszeit zeigen. Aber es gab auch einige wenige, für die wir tatsächlich einen klaren Zusammenhang entdecken konnten. Da gab es also für diese Moleküle eine bestimmte Tageszeit, zu der wir bei allen Probanden am meisten RNA über den Tag hinweg finden konnten. Und eine klar definierte Tageszeit, wo alle Probanden die geringste Menge dieser RNA-Moleküle über den Tag hinweg zeigten. Das heißt, wenn wir uns jetzt also die Menge dieser RNA-Moleküle in einer bestimmten Probe angucken, dann können wir daraus Informationen darüber ableiten, zu welchem Tageszeitpunkt die Probe entstanden ist. Im nächsten Schritt mussten wir dann ein Laborverfahren entwickeln, mit dem wir das Verhalten nur genau dieser RNA-Moleküle anschauen können. Denn diese eben erwähnte Gesamttranskriptomsequenzierung ist zwar super fancy, aber leider brauchen wir dafür viel zu viel Material und die ist auch zu teuer, als dass wir die für minimale Tatortspuren einsetzen können. Wir sind dann jetzt aber damit immer noch nicht fertig, denn bevor wir so eine Methode zur Tageszeitschätzung in einem Ermittlungsverfahren tatsächlich einsetzen können, müssen wir uns natürlich ganz, ganz sicher sein, dass die unter allen möglichen Umständen zuverlässige Ergebnisse bringt. Wir müssen also eine Validierung der Methode durchführen. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal sehr, sehr viele Proben, die wir alle mit unserem neu entwickelten Laborverfahren messen müssen. Anhand dieser Probengruppe müssen wir dann testen, wie genau wir den Tageszeitpunkt der Spurendeposition schätzen können. Wir dürfen uns bei diesen Proben dann natürlich nicht nur auf gesunde, durchschnittliche Menschen konzentrieren, sondern wir müssen dann auch gucken, ob Krankheiten oder Lebensgewohnheiten wie irgendwie ein unregelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus oder Schichtdienst die Menge unserer RNA-Moleküle beeinflussen. Und wir müssen auch gucken, inwieweit die Lagerung unserer Proben einen Einfluss auf die RNA-Moleküle hat. RNA-Moleküle sind nämlich ein bisschen instabiler als DNA. Die mögen das am liebsten dunkel, kühl und trocken. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass das nicht immer die Bedingungen sind, die man an so einem Tatort hat. Erst und wirklich nur, wenn unsere Schätzmethode unter all diesen Bedingungen ausreichend zuverlässig funktioniert, dann würden wir die auch in der Fallarbeit einsetzen. Es kann also durchaus sein, dass unsere Forschung zeigt, dass zwar grundsätzlich Tageszeitinformationen in den RNA-Molekülen in Tatortspuren zu finden sind, diese aber zu schwach sind oder aus verschiedenen Gründen zwischen verschiedenen Personen so stark schwanken, dass wir die Informationen für die forensische Fallarbeit nicht oder zumindest nur eingeschränkt nutzen können. Unsere Forschung ist also super wichtig, damit wir verstehen können, welche ermittlungsrelevanten Informationen in biologischen Tatortspuren enthalten sind und wie wir die Informationen rauslesen können. Und das finde ich ehrlich gesagt doch deutlich spannender als das, was sich Krimi-Drehbuchautoren manchmal so einfallen lassen. Aber ich muss jetzt auch sagen, unsere Forschung ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Das heißt, in Bezug auf unsere potenzielle Kuchendiebin muss ich leider sagen, es gilt im Zweifel für die Angeklagte. Zum aktuellen Zeitpunkt muss ich Sabine Uspekt wohl glauben, dass sie sich an meinem Kuchen niemals zu schaffen gemacht hat.
Herzlichen Dank. Annika Gosch aus Köln war das. Hier gibt's jetzt erstmal wieder unseren Disclaimer. Wir als NDR greifen hier nicht ein in die Slams und alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von sich geben, das spiegelt deren eigene Meinung wider. Der NDR macht sich die nicht zu eigen. Außerdem wollte ich euch nicht vorenthalten, dass ihr alle, die hier bei uns mitmachen, auch auf der Bühne sehen könnt. Das geht entweder live bei den Science Slams, die Julia Offe in verschiedenen deutschen Städten veranstaltet, oder auf ihrer Homepage www.scienceslam.de. Bei uns auf der Seite www.ndr.de/synapsen wiederum, da findet ihr dann alle Infos rund um die Science Slams im Podcast und natürlich auch alle Infos zu unserem regulären Podcast Synapsen. Ich bin Melanie Stinn, schön, dass ihr heute dabei wart in Sachen Spurensuche mittels RNA.
Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.